Der liebe Tim hat ja viele besondere Eigenschaften, aber beim Podcast stechen besonders zwei hinaus. Erstens, er beschäftigt sich gerne mit Zahlen und zweitens, er liest sehr gerne. Deswegen ist er prädestiniert dafür, den SE Compensation and Workload Report von Consensus zu lesen und zu interpretieren. Das hat er gemacht am Wochenende und ich bin heute hier, um mir das alles anzuhören. Ich weiß nicht, was er vorbereitet hat, was er dazu erzählt, aber ich werde ganz spontan darauf reagieren und damit dir ganz viel Spaß in der heutigen Folge.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln.
Für höhere Win-Rates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle.
So schaut's aus. Sonntagmorgen, ein großer Pott Kaffee und 122 Seiten, meine ich, sind es diesmal geworden. Also ist schon ein ganz schönes Brett, was sie da jedes Jahr raushauen. Aber es hat ja irgendwie jetzt auch schon Tradition bei uns beiden.
Es hat schon Tradition. Man muss an der Stelle ja auch einfach mal lobend Consensus erwähnen, unabhängig davon, was die an guter Software machen. Machen die oder haben die wirklich viel ja auch für die Community Pre-Sales gemacht in der Vergangenheit und haben unter anderem mit diesem Report da ein richtig, richtig, richtig geiles Asset, was wir jedes Jahr uns auch angucken. Also ich habe es eben gesagt, insbesondere du. Ich bin ja lesefaul, ich bräuchte es als Hörbuch, aber solange wir einen haben, der liest, ist er auch ausreichend. Und ich bin sehr gespannt, was du dieses Jahr gefunden hast, weil letztes Jahr war es schon sehr spannend und wie du sagst, ne, es wächst immer weiter. Sie kriegen, glaube ich, immer mehr Input und Feedbacks. Also es wird immer noch akkurater und sprechender. Also ist und habe ich auch von anderen Leuten hier auf dem Circus zum Beispiel gehört. Ne, ist auf jeden Fall ein super valides Asset, gerade auch für Pre-Sales Leadership. Die schauen sich das alle an.
Ja, 100%. Und was ich auch noch positiv anmerken kann, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, dass sie anfangen, noch mehr Kategorien in diesen Report aufzunehmen. Also sie stellen noch breiter gefächerte Fragen. Also ich vermute, dass auch dann der Fragenkatalog insgesamt wächst, aber es ging ja ursprünglich mal nur um Compensation. Dann ging es irgendwie mal im zweiten Jahr haben sie dann so Workload-Fragen noch mit dazugenommen und dazwischen gibt's auch noch vier weitere Kategorien, nämlich Demos, Burnout, Adoption of Demo Automation und Discovery tatsächlich.
Also versuchen auch aktuell zu sein und man muss an der Stelle vielleicht einen Disclaimer machen für alle, denen das nicht bewusst ist. Ne? Also wir machen das, weil wir das machen, weil wir das für sinnvoll halten und weil wir glauben, dass es ein wertvolles Asset ist. Nicht, weil wir irgendeine geartete Partnerschaft mit Consensus hätten oder von denen irgendwie Geld bekommen. Also alles an der Stelle hier für euch, für die Hörer und Hörerinnen.
Ja, genau. Und ich bin auch nicht kritikfrei, muss ich sagen, weil da schon ein paar Sachen auch ein bisschen schräg sind, muss ich sagen, in dem Report. Und die Freiheit, das so ganz klar artikulieren zu können, hätten wir sicherlich nicht, wenn wir da eine Partnerschaft hätten. Genau, und vielleicht mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das ist jetzt das fünfte Jahr, dass Consensus das macht und auch konsistent. Also das auf jeden Fall nochmal auf der Haben-Seite. Auch letztes Jahr war ungefähr N gleich 1000. Also 1000 Menschen haben sich bereit erklärt, den Fragebogen auszufüllen. Jetzt kann man die Frage nach der Repräsentation für unsere Region fragen. In Deutschland, da wird es dann schon ein bisschen fraglicher, weil tatsächlich es sind in Europa ohne UK 200 Gaben zustande gekommen, also 200 Menschen haben ausgefüllt. So Europa inkludiert halt alles, wie ich gerade schon sagte, außer UK, das heißt, da ist Frankreich dabei, da ist natürlich Deutschland dabei, aber auch eben Italien, Dänemark und so weiter. Wohl wissend, dass wenn, das gibt so eine Weltkarte, da siehst du die Anzahl der abgegebenen Stimmen, da ist jetzt ja Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland in derselben Farbkodierung. Da sieht man sozusagen ungefähr, wie viele Menschen abgegeben haben. Das heißt also, die 200 müsste man wahrscheinlich nochmal durch vier teilen. Dann bist du ungefähr bei der Anzahl der Stimmen, die aus Deutschland kommen, also wahrscheinlich um die 50. So, wie aussagekräftig ist das jetzt? Naja, das kann jetzt jeder für sich selber beantworten. Aber am Ende muss man sagen, es ist das Beste, was wir haben.
Das ist das Beste, was wir haben, ja, absolut. Das ist eigentlich, also gemessen so an der Gesamtzahl der Presets-Menschen, die es auf dem Planeten momentan so geben dürfte, ist 1000 dann auch schon irgendwie wenig. Ne? Muss man auch sagen, es ist schade, dass nicht mehr Leute, also vielleicht kriegen sie es nicht mit oder dass sie dann nicht motiviert sind, das auch mal auszufüllen, weil ich habe selber ausgefüllt und ja, ist ein bisschen klicken, aber es geht relativ flott trotzdem. Also es ist kein großer Act, ne? Und es ist einfach ein guter Beitrag.
Also manche Regionen sind auch krass unterrepräsentiert, ne? So beispielsweise Australien hat 37 Stimmen. Der gesamte asiatische Raum hat irgendwie 15 plus 26 Stimmen, also total wenig. Afrika gerade mal 2 Stimmen, naja, und 622 Stimmen aus United States ist sicherlich klar, das ist deren Kernmarkt. Dort sind auch die meisten SEs aktiviert, sozusagen auch in Social Media aktiv zu sein, was ja überhaupt eine Grundvoraussetzung ist, dass du von dem Ding weißt, bevor du es überhaupt mal ausfüllst. Naja gut, also das mal dazu. Ich habe gesagt, ich bin nicht kritikfrei und ich will das direkt mal ganz kurz an der einen oder anderen Stelle hier schon mal anbringen. Natürlich werden hier Daten erfasst und dann kommen Skalen zustande und da gibt es dann oft eine X- und eine Y-Aktie, Achse. Und die Person, die sich dafür entschieden hat, diese Grafiken aufzumalen, hat sehr uneindeutige Skalenbeschriftungen teilweise gewählt. Also da ist mir gar nicht klar, was ist denn hier auf der X-Achse, was auf der Y-Achse. Da steht was dran und da stehen irgendwelche Zahlen, aber in meinem Kopf habe ich es zumindest nicht zusammenbekommen. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich ein bisschen doof bin. Aber eigentlich fällt mir das Lesen von solchen Daten einfach, aber in diesem Fall habe ich mich manchmal echt gewundert, so, was ist denn jetzt hier gemeint? Also keine Ahnung, ob ich da der Einzige bin, dem so ging, aber das fand ich nicht so gut. Das ist nicht bei jeder Grafik so, aber bei einigen. Und teilweise auch so das, die Formatierung so ganz wild, ne? Da ging dann irgendwie so eine Skala von 1 bis 5 und dann schreiben sie sowas hin wie 3,80769, wo ich sage, okay, also hättest du mal die fünfte und die sechste Nachkommastelle, hättest du dir auch mal sparen können. Und das macht einfach die Lesbarkeit manchmal ein bisschen schwieriger. Was auch spannend ist, manchmal, wie es bei jeder Befragung der Fall ist, hast du natürlich manchmal so Dropdown-Felder und dann kannst du irgendwas auswählen. Und wenn die Möglichkeiten, die du auswählen kannst, schon scheiße sind, dann wird natürlich auch die Antwort scheiße. Und an manchen Stellen waren mir die Auswahlmöglichkeiten nicht, also um es jetzt mal ganz allgemein zu sagen, gut genug, nicht granular genug oder nicht aussagekräftig genug, sodass ich dann auch glaube, dass die Antworten oder die Antwortqualität nur bedingt gut ist. Und wo das der Fall ist, werde ich nochmal ganz konkret sagen, wenn wir dazu kommen.
Ich wollte gerade sagen, hast du mal ein konkretes Beispiel, aber okay, dazu später mehr.
Ja, hab ich. Und zu guter Letzt, und das finde ich ganz ganz spannend, wir hatten sowohl den Garen Hess, das ist ja der CEO von Consensus, als auch den Matthew Darrow, der CEO von Viven, den hatten wir auch schon mal im Podcast. Und ich weiß nicht, also ich würde gar nicht sagen, dass die beiden Unternehmen, Viven und Consensus, Konkurrenten voneinander sind, aber der Matt Darrow hat kürzlich auf LinkedIn gepostet, ja, wir erfassen jetzt auch Daten. Und übrigens, unsere Daten sind nicht irgendwie Survey-basiert, sondern wir erfassen echte Daten aus dem Live-System, wo wir installiert sind, wo er praktisch sagt, okay, also die Daten sind in der Realität fundiert. Und damit hat er natürlich einen Punkt, weil jeder Mensch, der jetzt sich dazu entschließt, hier dieses Survey auszufüllen, hat natürlich immer irgendwo so eine subjektive Brille auf. Und dann kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal die Qualität auch nochmal hinterfragen, weil nur weil ich da irgendwas anklicke, heißt noch lange nicht, dass es in der Realität so ist. Naja, also eine kleine Spitze an der Stelle, so habe ich es jedenfalls gelesen. Und vielleicht haben wir ja nochmal Zeit, uns auch die Viven-Auswertung nochmal anzuschauen. Ich glaube, da könnte auch das ein oder andere interessant dabei
sein. Wenn es die schon gibt, bin ich mir sicher, dass du sie dann auch bei einem Kaffee konsumieren wirst. Ist ja fast schon so ein Fetisch von dir.
Ja, genau. Alright, dann steigen wir doch einfach mal ein. Also Fun Fact, das fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das im letzten Jahr auch schon so dabei war. Das ist auch noch vielleicht letzter Kritikpunkt an der Stelle. Sie haben in den seltensten Fällen die Relation zum Vorherjahr hergestellt bei den Daten, die sie erfassen. Und das hat's mir, also wenn ich das hätte rausfinden wollen, was der Vorjahreswert war, dann hätte ich wahrscheinlich nochmal doppelt so lange gebraucht, weil ich nicht nur einen Report hätte lesen müssen, sondern den zweiten parallel auch noch auf hätten und dann zu schauen, okay, was ist das Delta? Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, dieses Delta aufzuschreiben. Ich habe es mir auch nicht gemacht, weil das alleine hat mich jetzt schon 3,5 Stunden gekostet. Von daher seht's uns nach. Deswegen an den einen oder anderen Stellen war ich überrascht, was so neu aufgekommen ist. Wobei ich jetzt das Disclaimer an der Stelle, vielleicht ist mein Gehirn auch einfach löchrig und ich habe es beim letzten Mal überlesen. Jedenfalls Fun Fact, an wen verkaufen wir eigentlich? Oder an wen verkaufen die Menschen, die den Survey beantwortet haben? Und da fand ich interessant, primär verkaufen Technologieunternehmen, also wir, an andere Technologieunternehmen. Also die Kundengruppe Nummer 1 ist Tech. So, das heißt also, die Softwarewelt, die badet so ein bisschen auch in ihrem eigenen Saft an der Stelle. Und dann als nächstes kommen Finanzwesen, Gesundheitswesen und produzierendes Gewerbe. Das sind sozusagen die Top 4 Industrien, in die wir einverkaufen.
Ja, da wäre es natürlich spannend, wie sich es verschieben würde, wenn du aus allen Regionen mal eine akkurate Anzahl an Feedbacks hättest, ne? Ob das dann in, also keine Ahnung, Deutschland oder Europa, das gleiche Bild ist oder ob es da Abweichungen gibt.
Kann ich an der Stelle sogar schon direkt sagen, die einzige Information, wo sie ganz konkret auf die Region es runtergebrochen haben, ist beim Gehalt.
Okay.
Bei allen anderen haben sie es praktisch über alle Antworten hinweg aufgeschrieben. Und beim Gehalt ist es natürlich besonders relevant. Bei manchen anderen Sachen hätte ich es mir auch gewünscht. Aber kommen wir auch noch zu. So, dann andere Fun-Fact-Frage. So, wer macht eigentlich die Demo? Die Frage war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drin. Ich fand es aber ganz nett. 60% macht es Pre-Sales. In 25% der Fälle machen es auch die AEs. In 10% der Fälle machen es die Partner und in 1% die BDRs und SDRs. More power to SDR, sage ich mal an der Stelle.
Na, ist die Frage, also machen es dann nur die SDRs und BDRs oder machen die mal das Erste und dann kommt noch mal jemand anders? Und aber ja, spannend. Nur 10% Partner.
Ja gut, viele Tech-Unternehmen haben ja vielleicht auch gar nicht einen Channel als oder ein Partnersystem als Verkaufschannel.
Ne? Ja klar, auch da wieder, wen hast du in deiner Survey eigentlich drin? Ne?
Also das gilt immer, der Disclaimer gilt immer. Du kommst nicht an alle relevanten Stakeholder heran. Du schaffst es nicht, den Bedarf deines Kundens zu quantifizieren und die strategische Relevanz herzustellen. Und wenn du ehrlich bist, fehlt dir oft mit deinen Kunden die Verbindlichkeit im Vertriebsprozess. Naja, das sind nur 3 von vielen Herausforderungen im B2B-Softwarevertrieb. Und keine Sorge, du bist damit auf jeden Fall nicht alleine, denn die Trainings, die wir sehen in den Unternehmen, die fokussieren sich meistens nur auf dein Produkt. Und genau das ändern wir jetzt. Im Discovery Dojo trainieren wir exklusiv nur Account Executives und Sales Engineers aus dem B2B-Softwarevertrieb. Über 100 Menschen sind bereits von unserem Trainingsansatz überzeugt. Unser 8-Wochen-Programm ist vollgepackt mit praxisnahen Übungen, umsetzbaren Strategien und wertvollen Werkzeugen aus über 25 Jahren im B2B-Softwarevertrieb. Discovery ist dabei die Schlüsselfähigkeit im Vertrieb, um deine Verkaufszyklen zu verkürzen, deine Winrate zu steigern und der Trusted Advisor für deine Kunden zu werden. Und im August passiert was Besonderes, denn zum 2. und letzten Mal in diesem Jahr wird es eine öffentliche Kohorte geben. 50% der begehrten Plätze sind tatsächlich bereits vergeben. Und wenn du dir einen der übrigen 4 Plätze sichern möchtest, dann gehe jetzt auf serockstars.com/discovery und trage dich unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Dann gehen wir mit dir in eine Discovery und entscheiden gemeinsam, ob das Dojo für dich das Richtige ist. Das ist serockstars.com/discovery für deinen vertrieblichen Erfolg. Link natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Dann eine sehr coole Frage, fand ich. Wann warst du zuletzt in einer Software-Kaufentscheidung aktiv mit involviert? Die Frage ergibt insofern Sinn, weil es inzwischen ja auch sehr viele Pre-Sales-Tools gibt. Und natürlich ist es naheliegend, dass wir vielleicht auch unsere User, also in dem Fall die Pre-Sales-Individual-Contributor und die Pre-Sales-Führungskräfte, mit involvieren in einer Kaufentscheidung für eine Software. Und da haben 55% der Menschen geantwortet, noch nie. Und ich glaube, es wäre toll, wenn dieser Wert möglichst klein wäre, weil das natürlich im Grunde dabei hilft, die Empathie für unsere Käufer auch zu verstärken. Wenn ich selber mal miterlebt habe, wie schwierig oder einfach es unter Umständen ist, eine Software einzukaufen. Du hast ja vor einigen Wochen sehr ausführlich berichtet, wie es war, für dich Software einzukaufen. Und daraus kannst du ja im Prinzip sofort ableiten, wie würde ich es mir wünschen, und dann kannst du dein Verhalten demnach ausrichten. Ich finde die Frage geil, dass sie hier drin ist. Schade ist, dass deutlich über die Hälfte der Menschen noch nie selber in einem Software-Einkaufsprozess involviert waren. Wäre aber sicherlich lohnend.
Ja, ich stelle es mir schwer vor im Angestelltenverhältnis. Ne? Wie würdest du da involviert sein? Je nachdem, wie groß deine Firma ist, kriegst du es gar nicht mit. Das wird irgendwo da oben eingekauft. Dann kannst du es halt benutzen. Ja. In einer kleineren Firma mag das sein, ne? Dass du sagst, hey, wir basteln hier zusammen am Tech-Stack und so. Also ich hätte fast schon gesagt, 45% finde ich hoch. Aber klar, ich bin total bei dir. Es wäre gut, wenn diese Zahl so niedrig wie möglich wäre, dass die Leute das mal selber erlebt haben, was das eigentlich für ein Pain in the Ass ist.
Also an der Stelle gerne mal die Empfehlung, wir wären fast daran gescheitert, Software zu kaufen. Ne? Das war die Folge. So, dann habe ich, auch das hat ja schon fast Tradition, 2 Fun-Fact-Fragen für dich, weil wir müssen kurz darüber sprechen, bevor ich noch mehr Daten aus dem Report raushaue. Jan, was ist der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation?
Boah, jetzt hast du mich das letzte Mal schon gefragt.
Na, klar.
Da konnte ich es nicht beantworten und deswegen probiere ich es heute erst gar nicht. Okay. Also Kausalität ist, das eine bedingt ultimativ das andere. Da gibt es den ultimativen Zusammenhang. Und das andere, da gibt es zwar auch einen Zusammenhang, aber der ist nicht so deep. So, ist keine gute wissenschaftliche Erklärung, aber ich bin mir sicher, du hast es aufgeschrieben.
Ja, die wissenschaftliche Erklärung ist an der Stelle vielleicht auch egal. Wir machen es einfach an einem ganz konkreten Beispiel, was meines Erachtens sehr anschaulich ist. Und dann kannst du vielleicht auch sagen, was daran merkwürdig ist. Folgende Aussage: An Tagen, wo mehr Sonnencreme verkauft wird, steigt der Eiskonsum. Also sollten wir dafür sorgen, dass mehr Leute Eis kaufen, wenn wir unsere Sonnencreme verkaufen wollen.
Ja, das ist Bullshit, weil es hat ja was damit zu tun, dass die Sonne scheint.
Richtig. Das heißt, die Kausalität ist hier, wenn die Sonne scheint, kaufen die Leute mehr Sonnencreme. Und die Kausalität ist, wenn die Sonne scheint, wird es auch wärmer und dann kaufen die Leute mehr Eis. Es gibt keinen inhaltlichen konkreten Zusammenhang zwischen Sonnencreme wird verkauft und Eiscreme wird verkauft, weil der Grund liegt woanders. Und der Fehler, den man jetzt hier machen könnte, ist genau das, was ich ja gerade gesagt habe, dass ich nur, weil 2 Sachen korrelieren, dass die inhaltlich zusammenhängen. Aber wenn ich jetzt anfange, mehr Eiscreme zu bewerben, dann wird auf jeden Fall natürlich nicht mehr Sonnencreme verkauft, weil das hängt an was ganz anderem. So, das ist der Punkt und das ist wichtig bei solchen Befragungen, wenn du Sachen ins Verhältnis setzt, dass die manchmal nicht inhaltlich zusammenhängen, also kausal zusammenhängen, sondern nur korrelieren und dann tappt man gerne in die Falle, einen falschen Rückschluss zu ziehen.
Wir könnten einen Bundle machen. Wir könnten einen Sonnencreme-Eiscreme-Bundle machen.
Genau. Gut, also gehen wir in die zweite Frage rein. Auch die Frage habe ich dir letztes Jahr gestellt. Was ist der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt?
Also Durchschnitt ist, ich nehme alle und teile sie durch, also ich nehme alles und teile es durch die Anzahl, dann habe ich den Durchschnitt von allem, was dabei ist. Und Median war, um diese Outliers irgendwie rauszukriegen, dass du nur einen bestimmten Ausschnitt nimmst, der aber immer noch repräsentativ ist. Und der Median eigentlich das Bessere ist, weil das dann nicht, also wenn, ich glaube, wir hatten es mit dem Gehalt, ne? Da war dann irgendwie mal einer dabei, der hat fast 1 Million quasi verdient. Und das, also dann klar kann ich einen Durchschnitt ausrechnen, aber das würde das Bild total verzerren. Und deswegen lässt man oben und unten ein bisschen was weg und dann hat man den Median.
Geht in die richtige Richtung, ist nicht ganz korrekt. Also Durchschnitt hast du genau richtig erklärt. Der Median ist das Folgende und auch hier mache ich einfach ein Beispiel. Du stellst die Frage, hey, wie viele Kekse isst du in der Woche? Und dann kommen 3 Antworten rein, einmal 10, 20 und einmal 300. So im Schnitt essen die Leute also jetzt hier in dem Fall 110 Kekse. So ist die 110 jetzt repräsentativ? Da kann man halt das Fragezeichen dran machen. Und Median schaut halt, dass 50% der Antworten links von dem Median sind und 50% Antworten rechts davon. Das heißt, ich nehme in Anführungszeichen die Mitte. Das wäre jetzt in dem Fall, wäre der Median also 20. Ich habe gesagt 10, 20, 300, dann wäre der Median 20. Die 20 ist tatsächlich deutlich repräsentativer in diesem konkreten Fall, weil es den Extremwert 300 immer noch berücksichtigt, aber halt irgendwo doch ausklammert durch diesen 50-50-Split.
Ja, ich finde, ich habe es ganz okay erklärt.
Es ist okay gewesen und man muss dazu sagen, es heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es kommt immer darauf an, was du dir für Daten anguckst. Manchmal ist der Durchschnittswert durchaus sinnvoll anzuschauen. Man kann übrigens auch Durchschnittswerte bilden, indem man vorher die Extremwerte rausklammert, ganz bewusst. Ich sage, okay, die Outlier nehme ich bewusst raus, sowohl links als auch rechts und bilde dann den Durchschnittswert. Naja, also statistische Auswertung ist eine Wissenschaft für sich.
Ich habe das ja eingangs gesagt, du bist der perfekte Mensch, um das zu tun. Ja, weil du bist zahlengeil und du liest gerne. Naja, und du hast eine Affäre mit KI. Also da kommt einfach alles zusammen, um hier das perfekte Ergebnis rauszuhauen.
Ja,
aber das ja, ist, ich mache mich ja gern zum Affen mit dir. Alles klar.
Ja, ja. KI ist noch.
Kannst du mal kurz die Abseitsregel im Fußball erklären? Okay, Spaß beiseite, weiter bitte.
Oh, ja, ich glaube, wenn du mir kurz eine Minute gibst, dann könnte ich das sogar, aber lass uns weitermachen. Wo du übrigens gerade KI sagst und hier vielleicht mal an unsere Zuhörenden eine kleine Frage. Vorgestern wurde das neue GPT-Modell O gelauncht. GPT-4O heißt es. Ich habe mir schon ein paar Videos dazu angeguckt und ich habe da schon so erste Ideen gehabt, so wie können wir jetzt diese neuen Funktionen für uns im Presales nutzen. Also wenn du Bock hast, dazu mal eine Folge zu hören, dann hinterlass uns doch mal einen Kommentar auf dem LinkedIn-Post oder like mal die Folge in deinem Podcast-Player. Das wäre mal ein gutes Signal, ob wir dazu vielleicht mal eine Folge machen können.
Na, und du sagst vorgestern, weil wir rekorden am 15. Mai.
Ja, ja, genau. Also fair enough. Gut, kommen wir zum Gehalt. Vielleicht der Teil, den die meisten hier gegebenenfalls interessiert. Und ich habe ganz bewusst mal die amerikanischen Daten jetzt mir nicht angeguckt. Wie gesagt, wir gehen sowieso nur in Akzente rein, weil ansonsten 122 Seiten ist viel zu viel für so einen Podcast. Der einzelne Mitarbeiter in der EU, Mediangehalt 118.000 Euro pro Jahr. Brutto.
Also inklusive aller Commission, Provision, Gedöns, also Basisgehalt plus variabler Anteil.
Genau, aber ohne Unternehmensbeteiligung, das war da nicht mit reingerechnet.
Ja, okay, fair. Ja, also OTE finde ich auch ein gute Vergleichbarkeit. Okay, 118?
118 im Median, Minimumwert, so bei 46.000, also das Einstiegsgehalt anscheinend als Junior sozusagen und der größte Wert, der ging hoch bis zu 340.000.
Also schon auch eine Bandbreite, ne? Haben die irgendwas gesagt in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zu der Rolle oder kann man das irgendwie?
Komm ich noch zu und ich muss mich gerade mal korrigieren. Der Wert, das ist ein anderer Kritikpunkt an diesem Report. Sie schreiben nicht hin, wie genau die Frage lautete. Von daher ist da eine Unschärfe drin. Ich kann dir jetzt gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sie nach dem OTE gefragt haben. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke und die 340 sehe, haben sie wahrscheinlich nicht gefragt, was ist dein OTE, sondern was hast du tatsächlich verdient? Und dann ist das sozusagen das, was wirklich am Ende bei rumkam. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, also vielleicht bin ich da auch einfach zu beschränkt oder was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Individual Contributor SE, also ein einzelner Mitarbeiter im Pre-Sales in seinem Arbeitsvertrag 340k OETE drinstehen hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die 340k kam zustande durch eine Zielübererreichung.
Okay, und also die Zahl, die du jetzt gesagt hast, ist nur für Individual Contributor.
Genau. Was hier auch ganz interessant war, sie haben auch gefragt, hast du überhaupt eine Quote? 11% haben eine ausschließlich persönliche Quote. Das war bei uns bei Kalidos so, und da hatte ich keine Teamquote. Ich hatte eine Quote, keine Teamquote, sondern eine persönliche Quote. 47% haben eine Teamquote, 33% haben gar keine Quote und 9% haben sowohl persönlich als auch Teamquote.
33% haben gar keine Quote.
Ja.
Das ist ein bisschen schade.
Ja, ich finde den Wert auch, wir haben hier schon öfter mal drüber gesprochen. Ich persönlich bin ein Fan von Quoten, weil ich einfach selber an mir gemerkt habe, das spornt mich nochmal an. Und ich bin für mich zum Entschluss gekommen, dass gerade diese Mischung aus Personal Quota und Team Quota für mich der goldene Weg ist. Aber tatsächlich ist das am wenigsten repräsentiert hier. Ne? Nur 9% der Antwortenden haben eine Personal- und Teamquota.
Ja, und du musst dir halt als Unternehmen oder als Abteilung halt einfach auch mehr Gedanken machen, ne? wenn du beides irgendwie mischst, weil das ist natürlich schon, würde ich mal sagen, sehr anspruchsvoll, das halt mal gut aufzusetzen. Aber halt gar nichts zu haben, ist, ich finde es schade. Und da geht's jetzt gar nicht auch um Performance, sondern da geht's ja auch um Weiterentwicklung der Leute und ein bisschen so diesen Gamification-Aspekt vielleicht mal zu haben und auch ein bisschen Spaß reinzubringen. Und wenn dann am Ende noch mehr bei rumkommt für alle Beteiligten, wäre ja eigentlich cool. Aber das ein Drittel da gar nichts hat, sondern einfach quasi nur Base Salary.
Es ist am Ende auch eine Philosophiefrage. Ich hatte ja hier vor kurzem die Saskia Zempel von Cybit war ja am Start und die hat ja gesagt, dass sie gar keine Provision für ihre Pre-Sales-Mitarbeiter auszahlen. Und sie hat es halt begründet mit einer maximalen unabhängigen Beratung. Also der Pre-Sales-Engineer ist praktisch indifferent gegenüber dem Ergebnis. Ob der Kunde jetzt kauft oder nicht, ist also egal, ist jetzt zu viel gesagt, ne? Aber er kann praktisch ganz neutral beraten, ohne dass sein persönliches Gehalt darunter leidet oder davon profitiert, was natürlich die maximale Objektivität herstellt.
Theoretisch klingt es gut, ja, aber ich weiß halt, ob das in der Praxis dann wirklich zutrifft, wenn du für einen bestimmten Softwarehersteller arbeitest oder für einen bestimmten Partner, der eben bestimmte Produkte vertreibt. Denn irgendwie bin ich ja immer biased, wenn ich halt hauptsächlich Lösungen XYZ verkaufe. Und ich habe ja dann auch so eine Bandbreite drin, ne, weil ich sag mal, eine Teamquote ist was anderes als eine persönliche Quote. Und ja, am Ende hat es auch was, also finde ich zumindest, wahrscheinlich mit der Kultur zu tun, wie eben das Thema Provision auch quasi gelebt wird und dargestellt wird. Also wenn wir da jetzt weiter reingehen, dann ist die Folge rum. Aber ja, also da wäre es mal auch spannend zu sehen, ob sich da was verändert hat zum letzten Jahr. Ne? Das ist das, was du vorhin gesagt hast und wie sich das weiter verändert. Weil ich fände es eigentlich sehr gut, wenn die Organisationen sich mehr Gedanken darüber machen, welche Zusammenhänge gibt's eben zwischen Gehaltsmodellen und dem, was dann in der Organisation passiert.
100% Zustimmung. Und letzter Fact zu den ICs hier, Beteiligung am Unternehmen, 44%. Immerhin, fand ich eine ganz, ganz gute Sache. Da wäre es spannend, mal regional das zu sehen. Ich glaube, in den USA ist es deutlich häufiger der Fall, dass du irgendwie Stock Options oder ESUs oder ERUs und wie die ganzen Scheißdinger heißen, mitbekommst. Ich hatte das jetzt in meinen deutschen Anstellungsverhältnissen zuletzt bei Seismic und Miro auch. Und ich finde das gut. Weil klar, das Gehalt ist eine Sache, aber gleichzeitig bist du halt auch am Unternehmenswachstum, an der Unternehmensentwicklung beteiligt. Und also wie gesagt, ich persönlich finde das einen sehr motivierenden Faktor. 44% haben das. So, kommen wir zu den Führungskräften. Median Gehalt 139.000 Euro, Maximalgehalt 400.000 Euro. Das Minimum habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht auch nur so medium interessant. Was hier spannend war, die Quote. 7% haben eine persönliche Quote. Das hat mich überrascht, warum hast du eine persönliche Quote, wenn du ein Team führst? Also das wahrscheinlich ist dann so Teamlead mit 2-3 Leuten nur oder was, dann hast du vielleicht auch eine persönliche Quote, okay. Aber okay, ja, 7%. 45% haben eine Teamquote, 43%, das sind immerhin 10% mehr als bei den Individual Contributors, 43% haben gar keine Quote als Führungskraft. Also die Zahl steigt, merkwürdig. Und
ja, ist die Frage, wie das zu interpretieren ist, persönliche Quote und Teamquote. Ne? Also ich meine, wenn ich ein Team habe und das Team hat eine individuelle Quote jeder, dann würde ich das ja vielleicht aufsummieren.
Ist ein guter Fakt, guter Hinweis. Auch hier könnte vielleicht die Fragestellung entscheidend sein, was jetzt hier eigentlich gemeint ist. Weil ich würde davon ausgehen, dass wenn du ein Team führst und es gibt irgendwelche Quoten, dass du dann immer eine Teamquote hast als Führungskraft. Also mal mindestens.
Ja, auf jeden Fall die für dein Team. Und wenn du gar keine hast, dann, ich weiß nicht, ob man dann davon ausgehen kann, dass die Leute im Team dann auch keine haben, aber ja, vielleicht ist es so.
So, dann, und hier wird es jetzt wichtig zu verstehen, Korrelation und Kausalität. In vielen Fällen ist es eher eine Korrelation. Wir können gleich mal reingehen, warum. Wir haben so aufgeschrieben, was sind denn Indikatoren für Mehrgehalt? Da haben Sie zwischen geringfügig und wesentlichen unterschieden. Wir fangen mal mit den geringfügigen Faktoren, die für Mehrgehalt sorgen, an. Und das erste ist die Arbeitszeit, weil die Daten sagen, wenn du mehr als 55 Stunden pro Woche arbeitest, hast du in der Tendenz ein höheres Gehalt. So, sollte man daraus jetzt folgen, ich muss mehr als 55 Stunden die Woche arbeiten, um mehr Gehalt zu bekommen? Das wäre jetzt, glaube ich, der Fehler, den man hier machen muss. Insbesondere muss man jetzt hier auch anerkennen, dass eben der ganz große Anteil der Antwortenden in den USA arbeiten. Und meine Erfahrung mir zeigt, dass das Verständnis von Arbeitszeit USA versus Deutschland deutlich anders ist. Und darum würde ich auch an den Punkt gar nicht so viel Wert legen. Aber die Daten zeigen, mehr du arbeitest länger, du kriegst ein höheres Gehalt. Beim Zweiteren wird es inhaltlich nochmal ein bisschen interessanter. Kleinere AESE-Ratios, also wie viele Seller kommen auf einen Preseller, gleich mehr Gehalt. Also wenn du 1:2 hast beispielsweise, hast du in der Tendenz ein höheres Gehalt als bei 1:10. So, warum ist das jetzt meine Interpretation? Du kannst gleich mal dazu Stellung nehmen. Bei kleineren Ratios hast du vermutlich komplexere Deals, längere Sales Cycle und eine intensivere Betreuung pro Opportunity. Das heißt, wir bewegen uns eher im Enterprise-Segment und natürlich verdienst du im Enterprise-Segment tendenziell ein höheres Gehalt als beispielsweise im Small, Medium Business, SMB oder Commercial-Bereich, wo die Kunden kleiner sind.
Ja.
So, das ist, glaube ich, eher die Kausalität. Aber klar, die Korrelation ist da. Je kleiner das Ratio, desto höher ist das Gehalt.
Ja, würde ich zustimmen.
Und das Gleiche gilt auch für den nächsten Punkt, nämlich je mehr Demos es braucht, um zum Abschluss zu kommen, desto höher ist das Gehalt. Auch hier, klar, bei Enterprise Opportunities, wo es vielleicht um Millionen geht, wirst du sicherlich mal ein paar mehr Demos machen als bei einem eher transaktionalen geprägten Setup, wo oft eine Demo vielleicht schon ausreicht, um entweder den Kunden zum Abschluss oder zum Entscheiden zu bringen. Ja,
ja,
kann ich so. Das waren die geringfügigen Faktoren. Sorry, du wolltest noch was ergänzen?
Nee, kann ich so mitgehen, ja.
Und da gibt's wesentliche Faktoren. Und hier muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, auch wenn es sich mit meiner Erfahrung deckt, aber insgesamt finde ich es nicht gut. Die wesentlichen Faktoren oder der wichtigste Faktor für mehr Gehalt ist einfach Anzahl der Jahre an Erfahrung. Also ja, wenn du 10 Jahre in der Rolle warst, verdienst du mehr, als wenn du 5 Jahre in der Rolle warst und so weiter. Ist da nochmal ein bisschen granularer aufgeschrieben. Und also meine Erfahrung zeigt mir auch, warum finde ich das schlecht? Ist auch, wenn es in der Realität leider so ist, ich finde es nicht gut, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Bandbreite des Talentes im Markt, oder ich muss so sagen, zu einem gegebenen Alter ist die Bandbreite der Kompetenz trotzdem extrem hoch. Es gibt Menschen, die sind Anfang 30 und die sind schon in so einem Modus, ja, ich mache hier halt mein Ding, so 9-to-5 und so weiter. Und da gibt es Menschen, die sind Anfang 30 und die geben einfach Vollgas. Die sind immer noch durstig zu lernen, durstig zu wachsen und so weiter. Und darum finde ich es so schade, dass am Ende das Alter bzw. die Betriebszugehörigkeit immer noch so ein starker Faktor ist.
Ja, ich glaube, dass die ganz natürlich halt auch ein starker Faktor ist, oder? Also du fängst irgendwann mal an, dann ist ja auch die Frage, bleibe ich lange bei dem gleichen Unternehmen oder wechsle ich zwischendurch mal? Also wenn ich einen Gehaltsboost will, ist, glaube ich, eine der einfachsten Dinge, einfach mal die Company zu wechseln.
Ja.
Wenn da ein hoher Need sozusagen an meiner Rolle ist. Und ansonsten hast du ja dann, wenn du lange irgendwo dabei bist, immer mal wieder so Gehaltszyklen. Ne? Du wirst immer mal wieder mit deinem Chef, deiner Chefin zusammensitzen. Oder gerade in deutschen Unternehmen gibt es ja da vielleicht auch Prozesse, die einfach da sind. Und damit wird es dann immer und immer mehr. Und ich glaube, dass Erfahrung schon was Relevantes sein kann, weil die kannst du ja nur selber machen, die kannst du schlecht kaufen. Es gibt sicherlich Wege, sie schneller zu machen. Aber ich bin bei dir jetzt zu sagen, nur weil einer schon 20 Jahre dabei ist, rechtfertigt das 1-2-3 und nur weil einer erst 5 Jahre dabei ist, muss dann alles anders sein. Und am Ende des Tages glaube ich, dass das oftmals auch eine ganz individuelle Geschichte ist, ne? Wie es halt in Unternehmen so funktioniert, wie die auf die Leute gucken, was da gefördert wird, wie das gefördert wird und am Ende auch wieder, welche Kultur das gibt. Aber klar, wenn du lange bei irgendwas dabei bist und halt alle Gehaltsrunden irgendwie mal mitgenommen hast und so weiter, dann ja, wird es halt für dich über Zeit immer mehr.
So, der zweite wesentliche Faktor, der praktisch ein höheres Gehalt prognostiziert, das ist gar keine Überraschung. Deswegen ist es auch eigentlich keine sinnvolle Information. Auch hier bin ich eher bei der Kritik an dem Report. Sagen halt, ja, wenn du halt Junior betitelt bist, dann verdienst du weniger, als wenn du Senior oder Principal bist. Ja, Überraschung. Natürlich ist das so, wobei auch hier ist natürlich die Kausalität ganz woanders versteckt. Natürlich korreliert es so, dass Principal höher verdienen als Juniors. Das liegt ja in der Natur der Sache. Die Kausalität wiederum ist ja eigentlich eine ganz andere, aber ja, fair enough. Und der dritte Faktor ist, Führungskräfte verdienen weiterhin spürbar, messbar mehr als Individual Contributor. Das heißt, wenn du in eine Führungsrolle gehst, hast du im Mittel auf jeden Fall mal eine Aussicht auf ein höheres Gehalt.
Ja, ich meine, das andere ist natürlich witzig, weil Senior Principal, was auch immer, werde ich halt auch über Zeit. Ne? Also da bin ich ja wieder bei dem Thema. Und wenn ich einen neuen Titel kriege, kriege ich eine Promotion und die ist vermutlich verbunden mit einer Gehaltserhöhung, was auch nicht immer Sinn ergeben muss. Aber anyway, so ist es halt.
Ja.
Und nur weil Führungskräfte laut dem Report dann im Schnitt, Median, was auch immer, mehr verdienen als ICs, ist der Punkt keine gute Motivation, Führungskraft zu werden.
Agreed. Da gerne auch nochmal die letzte Folge reinhören. Wie hieß sie doch kurz? Alle wollen Manager werden. Da haben wir da mal ein bisschen tiefer drüber gesprochen.
Alle wollen ins Management.
Und hier ist ein Punkt, den zeigen oder belegen auch die Daten. Du hast ja gerade gesagt, hey, wenn ich den Job öfter mal wechsle, dann ist meistens beim Jobwechsel ein höherer Gehaltssprung möglich, als wenn ich das intern tue. Das sagt mir meine persönliche Erfahrung auch ganz klar und die Daten sagen es auch. Sie haben nämlich mal geschaut, was ist denn das Mediangehalt in Abhängigkeit zur Betriebszugehörigkeit in der aktuellen Rolle. Also nicht, wie lange bin ich schon Pre-Sales, sondern wie lange bin ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Und bei den Individual Contributern, wenn du zwischen 0 und 2 Jahren in deiner aktuellen Rolle bist, dann ist hier das jetzt wiederum ein globaler Wert. Darum sage ich in den US-Dollar, dann hast du als Einzelmitarbeiter ein Gehalt von 166.000 und als Führungskraft von 255.000. Also wohlgemerkt von 0 bis 2 Jahren Betriebszugehörigkeit. Derselbe Wert, Mediangehalt bei Betriebszugehörigkeit von über 16 Jahren. Also da gibt es anscheinend Leute, die extrem loyal sind gegenüber einem Arbeitgeber. Das wird sich aber nicht in dem Gehalt belohnen, weil da ist dann der Wert auf einmal nur noch 112.000 US-Dollar versus bei Leadern 172.000 US-Dollar. Also es zeigt einfach, wenn du sehr lange bei derselben Company bleibst, dann nimmst du natürlich schon auch Gehaltserhöhungen mit, auf jeden Fall. Aber der Unterschied, also 166 versus 112, ist schon brutal.
Der ist brutal, genau. Und dann ist vermutlich auch, zumindest habe ich das so kennengelernt, wenn du also jetzt mal klassisch deine Ausbildung machst, ne, oder dein duales Studium oder so, bei davon, dann bleibst du da, dann steigst du quasi mit dem niedrigstmöglichsten ein. Und dann dauert es natürlich, wenn du da bleibst, auch wahrscheinlich länger, um mal so richtig Sprünge zu machen. Und klar, wenn du immer mal wieder wechselst, dann hast du da vermutlich einen Boost, den du ansonsten über diese Jahre gar nicht aufholen kannst. Also wir haben das ja teilweise selber erlebt oder wir kennen es auch von anderen Leuten. Da wechselst du die Company und dann machst du Sprünge von 20 bis 30k im Gehalt.
100%, das war sogar noch mehr. Also ich meine, wir sind ja jetzt hier komplett unabhängig, von daher kann ich das ja auch einfach mal erzählen. Den größten Sprung habe ich gemacht, als ich von SAP zu Exactly gewechselt bin. Da hatte ich natürlich eine gewisse Industrie-Expertise, die da noch dazu kam, weil für Exactly war das interessant, dass ich vorher für SAP gearbeitet habe, weil die in derselben Software-Kategorie was verkauft haben. Und da habe ich über 40.000 Euro Jahresgehalt dazu bekommen. Ja, also Base ist substanziell gewachsen, aber auch OT. Und dann war ich dann bei 185k oder sowas. Und das ist wohlgemerkt auch schon 5 Jahre her. Also die haben da ordentlich was draufgelegt.
Ja, an der Stelle muss man natürlich erwähnen, war auch ein scheiß Arbeitgeber und keine gute Erfahrung. Du warst auch schnell wieder weg, ne? Aber.
Und ich kann's auch noch weiter relativieren und das ist einfach die Wahrheit. Als ich dann zu Seismic gegangen bin, gab es dann nicht mehr große Sprünge. Also das muss man auch dazu sagen, weil ich praktisch durch den sehr starken Sprung zu Exactly war ich dann am obersten Ende von allen zukünftigen Arbeitgebern.
Ja, also genau, ich glaube, man muss das auch immer halt im Kontext sehen, ne? Also hast du ja auch vorhin gesagt, sind da Leute dabei, die haben 300, 400, was auch immer. Und klar, wenn du so eine individuelle Quote zum Beispiel hast und du komplett überperformst, ja, also dann ist das auf jeden Fall möglich. Kann man da jetzt davon ausgehen, dass das dann jedes Jahr so passiert und einfach so dir in den Schoß fällt? Auf keinen Fall.
Dann Beförderung von außen versus von innen. Hier wurde jetzt, ich habe mir mal einen konkreten Datenpunkt rausgeholt. Also was heißt Beförderung von außen versus von innen? Das heißt, ich mache einen Sprung in der Seniorität und wechsle dabei den Arbeitgeber, beziehungsweise ich mache einen Sprung in der Seniorität und bleibe beim selben Arbeitgeber. Bei 3 bis 5 Jahren Erfahrung, da war dann eine Beförderung innen, sorgt dann für 125.000 US-Dollar Gehalt und außen 188.000. Auch hier wieder die Bestätigung, wenn du den Arbeitgeber wechselst und gleichzeitig eine Beförderung machst, dann ist der Sprung also hier schon bei über 60k im Schnitt.
Also das sind schon auch irgendwie so ein bisschen kranke Zahlen, ne? Und ich meine, du hast es ja gemacht, den Move.
Ja.
Ja, hast den Arbeitgeber gewechselt und gleichzeitig die Rolle. Hast du da auch 60.000 mehr gekriegt, oder?
Kein Kommentar. man muss diese Zahlen krass im Kontext sehen, ne? Weil wenn du dir die Gehälter in San Francisco, Bay Area und so weiter anguckst, Also das sind einfach, das sind andere Zahlen. Also man muss ja auch mal den US-Dollar-Euro-Wechselkurs in Betracht ziehen. Man muss auch in Betracht ziehen, dass du in San Francisco für ein Latte Macchiato $12.50 bezahlst. Also so, das ist dann auch ein bisschen relativ. Ja.
Gut, dass ich keinen Kaffee trinke.
Ja, hast richtig was gespart. So, Quelle für Talent. Also wo kommt eigentlich unser Talent her? Sowohl für Führungskräfte als auch für Einzelmitarbeiter. In 41% der Fällen werden Führungspositionen von außen besetzt. Also tatsächlich gibt es mehr Promos vom IC zur Führungskraft. Und bei den Individual Contributern, bei den Einzelmitarbeitern, das ist genau andersrum, da werden 71% von außen gesourced. Gibt es Sinn?
Ja, nee, ist einfach spannend, darüber nachzudenken. Also, aber auch das wäre eine eigene Folge, ne? Inwieweit intern Talent fördern und Leute entwickeln und wann auch mal frisches Blut von außen sozusagen holen.
Ja, gehen wir in den Workload rein. Da gibt es eine ganze Sektion, die überspringen wir jetzt. Da geht es dann um Arbeitswochen, Crunch Weeks. Eine Crunch Week ist irgendwie eine Woche, wo du mehr als 55 Stunden arbeitest und wie viel Crunch Weeks pro Quartal und so. Also die Zahlen fand ich jetzt auch nur so medium interessant, kann man sich anschauen und so weiter. In welchem Zusammenhang das auch mit dem Gehalt steht, haben wir schon eine kleine Indikation gegeben. Aber der spannendere Teil innerhalb des Workload-Kapitels fand ich eigentlich die Allokation. Wo verbringen wir unsere Zeit? Mhm. Und dort wurde die Frage gestellt, hey, was ist denn deiner Meinung nach die ideale Allokation für deine Zeit? Und die Top drei Werte, also gab es 8 Auswahlmöglichkeiten und die Top drei Werte waren, ideale Allokation wäre folgendes, Priorität 1 Discovery, Priorität 2 Produktwissen, Priorität 3 Technical Demos. Ich muss dazu sagen, es gab neben Technical Demos, gab es auch noch Intro Demos als zweite Auswahlmöglichkeit.
Ich finde erstmal gut, dass Discovery auf Platz 1 steht. Jetzt wäre spannend, wie die Realität aussieht.
Du sagst, du findest es spannend oder gut, dass Discovery auf Platz 1 steht. Ich finde es auch sehr gut. Was mich gewundert hat hier und was ich auch hinterfragen möchte, ob das sinnvoll ist. Und hier kommt natürlich die Subjektivität der Antwortenden mit rein und inwiefern das wirklich das Ideal wäre, dass auf Platz 2 die Ansammlung von noch mehr Produktwissen steht. Und ich persönlich halte das in 9 von 10 Fällen für ganz groben Unsinn, weil meine Erfahrung sagt, wir haben als Sales Engineer, als Pre-Sales in den meisten Fällen schon extrem gutes Produktwissen. Und braucht es da wirklich immer noch mehr? Natürlich kann man sich noch tiefer in die Bits und Bytes reinarbeiten, aber das ist meines Erachtens nicht der Hebel.
Aber es geht ja hier nicht um mehr, sondern es geht ja hier um, wie ist meine Zeit idealerweise verteilt? Also da
genau. Natürlich geht es um mehr. Also wenn ich sage, mir ist Discovery und Produktwissen sind für mich die Top 2 Prioritäten, wie ich meine Zeit verbringen möchte, dann geht es ja darum, wie viel Zeit verbringe ich damit. Also natürlich geht es um mehr.
Ja gut, also kommt ja dann vielleicht auch mal aufs Verhältnis an. Und ich glaube, ich kenne jetzt die anderen 5 nicht oder die anderen 4, die man noch auswählen konnte. Aber Produktwissen könnte ich schon auch so interpretieren, dass ich sage, okay, den Leuten ist es wichtig, sich mit dem, was sie tun, gut auszukennen, um dann eben auch wieder gut discovern und beraten und demon zu können. Und du sagst halt, an einer gewissen Stelle ist da mal Schluss. Ja? Auf der anderen Seite entwickeln sich Produkte rasant weiter und du musst natürlich schon die ganze Zeit am Ball bleiben, wenn du da top of mind sein willst. Spannend wäre jetzt, wenn du sagen würdest, hey, es ist nicht das Produkt-Know-how, was ist es denn dann? Oder was sollte es denn dann sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, da fehlt mir tatsächlich die Auswahlmöglichkeit. Und du hast jetzt gerade die Frage gestellt und ich würde sagen, komm, wir machen es jetzt einfach mal ganz kurz. Was stand denn zur Auswahl überhaupt bei dieser Frage? Es war Discovery, Product Knowledge Improvement, Technical Demos, Account Planning, POCs, Consulting Calls, also was auch immer das damit gemeint ist tatsächlich, Prospect Support, Intro Demos, RFPs und Other. Was ich sage, was mir dort fehlt, ist ein Auseinandersetzen beispielsweise auf einer fachlichen Ebene mit der Industrie, in der ich bin. Ne? Also was ich mir gewünscht hätte, wenn neben Product Knowledge Improvements, so steht dieser Wert hier, dass da vielleicht auch sowas steht wie Industry Knowledge oder Subject Matter Knowledge. Und dem würde ich tatsächlich noch viel mehr Priorität zuordnen, weil dort, wie gesagt, meiner Erfahrung haben wir am ehesten noch Herausforderungen. Unser Produkt kennen wir sehr gut, aber kennen wir die Arbeitsumgebung und die Industrie unseres Kunden? Ja, ich habe ja vorhin vorgelesen, Gesundheitswesen, Finanzwesen oder Pharma oder sowas. Also da gibt es ja echt wilde Sachen und jede Industrie ist einfach spezifisch. Und sich damit auszukennen, das ist ein krasser Hebel meines
Erachtens. Ja, also vielleicht sowas wie Business Knowledge Improvement und da fällt dann Industrie und Markt und sowas mit rein. Das kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also auch klar, wenn man die Auswahl, müsste man vielleicht die Auswahlmöglichkeiten nochmal ein bisschen anpassen.
Ja, genau. So, und die tatsächliche Allokation, also wie nehmen die Teilnehmer des Surveys es in ihrem Alltag wahr, wo sie am meisten Demos, am meisten Zeit
haben? Ja, okay, Spoiler.
Ja, es ist die Technical Demo, genau. Das ist auf Platz 1 gelandet. Auf Platz 2 gelandet ist tatsächlich die Discovery und auf Platz 3 die Intro-Demos. So, und daraus ergibt sich dann, haben sie dann teilweise, sind sie da auch reingegangen, so Idealbild versus tatsächlich und wo sind die Gaps am größten? Und im Prinzip haben sie da so zwei Aktivitäten herauskristallisiert, die den größten Gap haben, wo am meisten Zeit verschwendet wird. Und das sind klar Intro-Demos und RFPs. Sind die Time-Waster. Und gleichzeitig kam halt auch raus, Discovery ist die Nummer 1 Aktivität für erfolgreiche Abschlüsse. Ich habe das mal jetzt so ein Discovery-Gap genannt. Also laut den Befragten wird ungefähr nur circa ein Drittel der Zeit in Discovery investiert, die es eigentlich bräuchte. Also obwohl schon Discovery getan wird, ist es ja auch noch da. Also da war ja auch eine Missallokation, ne? Weil es auf Platz 1 war, aber in tatsächlich nur auf Platz 2 ist. Und die subjektive Wahrnehmung der Antwortenden ist, es bräuchte noch mal eigentlich dreimal so viel. Onboarding-Zeit haben sie auch abgefragt. Dort wurde es tatsächlich schlimmer, wenn du so willst. Also wie lange dauert es, bis ein Sales-Engineer im Pre-Sales mal vollständig gerampt ist und 100% arbeitsfähig ist? Onboarding-Zeit hat sich verlängert von 6,7 Monaten auf 8,3 Monaten. Also fast 2 Monate oben drauf.
Ja, wie ist denn Onboarding-Zeit definiert? Kann man das irgendwie sagen? Also wann sagen die denn, Onboarding ist fertig?
Nee, ist nicht definiert. Nee.
Auch da wahrscheinlich wieder kontextabhängig, ne? Weil wenn du im komplexen Enterprise unterwegs bist, dann würde ich sagen, 6 Monate Onboarding ist jetzt nichts Ungewöhnliches, bis du wirklich mal drin bist. Und da rede ich jetzt eben nicht nur von Produkt, sondern auch von der eigenen Company, von der Industrie, wo du unterwegs bist und so weiter und so fort.
Ja, absolut. Also bin ich bei dir. 6 Monate würde ich, finde ich jetzt nicht absurd. Was halt spannend ist, und das haben sie hier schon noch geschrieben, dass also in den letzten 2 Jahren hat sich dieser Wert stetig erhöht. So, dann haben sie gefragt, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich mit unseren Schnittstellen, mit unseren Kollegen, die in anderen Rollen sind? Und es teilt sich wie folgt auf und gar nicht groß überraschend, glaube ich, auf Nummer 1 natürlich unsere Kollegen, Kolleginnen aus dem Vertrieb, 54% Sales. Auf Platz 2, kannst du mal raten, welche Rolle ist auf Platz 2?
Customer Success.
Richtig, Customer Success. Allerdings hier schon ein deutlicher Sprung nach unten, nur noch 12%. Marketing 8%, Business Development 8%, Product Teams 6% und Channel auch 6%. Meine Prognose ist, dass der Customer Success Wert über die Jahre steigen wird. Wir sprechen ja auch regelmäßig mit Führungskräften und ich erkenne eine Tendenz, dass Pre-Sales trotz des Wortes Pre auch immer mehr mit Customer Success Teams, also Post-Sales nach dem Vertragsabschluss zusammenarbeitet, weil die Expertise dort auch. KPIs, schönes Thema. Wollte ich tatsächlich auch mal als einzelne Folge nochmal aufgreifen, was so unserer Meinung nach gute Pre-Sales-KPIs sind und wo man gut mit starten kann, was man vielleicht mit dem variablen Gehalt knöpfen möchte, was man einfach nur misst und so weiter. Aber ich habe hier mal die Top 3 KPIs mal mitgebracht. Die Liste ist insgesamt 20 Items lang oder so, das wäre jetzt zu viel. Aber klar, auf Platz 1, auch hier lasse ich dich einmal kurz raten.
Number of Demos.
Nein, du Eumel, natürlich ARR, ACV, Closed Revenue, das ist der Nummer 1 KPI und wir sind in einer vertrieblichen Funktion, von daher Platz Nummer 2 und hier ist ganz spannend, Feedback vom Vertrieb ist auf Platz 2 als KPI.
Und das ist quasi real oder das ist wieder, was wäre Ihr Idealbild gewesen?
Nee, hier geht es um die KPIs, die wirklich zum Einsatz kommen.
Die wirklich zum Einsatz kommen. Ja, 2 finde ich sehr spannend.
Findest du das gut, schlecht? Hast du eine Meinung dazu?
Ich finde es gut. Ich fände es auch gut, wenn es umgekehrt auch passieren würde.
Ja, okay. Wurde die Frage auch nicht gestellt, ne? Passiert ja vielleicht.
Passiert ja vielleicht, genau.
Also meine Erfahrung ist, passiert eher selten, aber ich finde es auch tatsächlich gut. Was ich spannend fand, am Anfang des Reports auf Seite 6, wer nachlesen möchte, der John Kerr, auch dieser Mensch war hier schon im Podcast, Autor Mastering Technical Sales, hat eine Quote abgegeben am Anfang des Reports und da steht drin, it's a great piece of work, bla bla bla, and I learned, number one, we are hiring more than ever from outside the industry, ja, stimmt. Number two, the second most common KPI is satisfaction from sales, which I find concerning. Also er findet es bedenklich, dass der KPI Nummer 2 von Feedback vom Vertrieb ist. Er hat leider nicht geschrieben, warum.
Ja, das wäre spannend. Also ich finde das erstmal gut, weil das spricht ja dann dafür, dass ein paar Unternehmen da eine Feedback-Kultur haben, irgendwie reflektieren gemeinsam und sich auf Dinge hinweisen. Und ich finde gut, wenn das SEs mit SEs machen. Ich finde gut, wenn das AEs mit SEs machen und umgekehrt.
Ja.
Oder auch Customer Success. Also ich glaube, dass man ja von jeder Feedback-Schleife was lernen kann. Jetzt kritisiert er vielleicht, dass er sagt, okay, warum daraus ein KPI für die Leistungsbewertung von dem SE? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ne? Wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich meinen Kunden fragen.
taucht auch als KPI, aber deutlich weiter unten auf.
Ja, weil es auch schwerer umzusetzen ist. Ja, auch ich glaube, auch da wieder ein Kulturthema. Wie gehst du miteinander um und so weiter und so fort? Und ich glaube, man muss da sensibel sein. Aber gegenseitig mal abzufragen, wenn natürlich auch mal so ein Rahmen definiert ist, finde ich jetzt nicht concerning, sondern finde ich eher förderlich, weil du ja, also mit deinen Peers ja sowieso, ne, aber mit deinen anderen SEs sowieso. Aber wenn du andere Rollen hast, die gucken ja vielleicht nochmal anders auf die Dinge. Also im schlimmsten Fall kannst du was lernen, ne? Und wenn es nur eine andere Perspektive ist, also finde ich das gut.
Genau, auf Platz 3, und das hast du tatsächlich schon gesagt, die Anzahl der Demos und POC-Activities ist der dritthäufigste KPI, der verwendet wird für Presales. Ja,
ist so richtig sinnlos. Nee, ein richtig sinnloser KPI. Also ist ja einfach nur irgendeine Zahl. Hat nichts mit irgendwie Qualität, Impact oder sonst irgendwas zu tun.
Ne? Ja,
also.
Fair. Ich finde es nicht unbedingt sinnlos. Ich glaube, dass das mal zu messen und zu schauen, hey, wie viele Demos machen wir eigentlich im Schnitt, wenn das nicht gehaltsrelevant ist, finde ich es gut, erstmal diesen Wert zu erfassen. Und im breiteren Kontext wirst du damit vielleicht dann etwas anfangen können, um deine Organisation besser auszusteuern. Ich gebe dir recht in dem Aspekt, wenn du das als Metrik machst, die es immer zu maximieren gilt oder sowas, dann ist es Unsinn.
Das meinte ich ja, ne? Also ich habe es jetzt so interpretiert, quasi messrelevante KPIs, die dann irgendwas mit Leistungsbeurteilung oder so zu tun haben. Vielleicht interpretiere ich das falsch.
Nee,
das als das zu messen und dann mal zu interpretieren. Ja, also keine Ahnung, brauchen wir 5 Demos, um was zu closen und warum ist das so? Und dann zu optimieren, wie schaffen wir es auch in 3? Das würde ja Sinn ergeben. Das haben wir auch gemacht. Ja, also wir haben auch Activities gemessen und reported, aber immer im Sinne von, was heißt das für unsere Organisation und welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Aber nie, um jetzt zu sagen, ja, wenn einer 10 Demos die Woche macht, dann ist der halt geiler, als wenn einer nur 5 macht, weil die Verbindung tue ich mich schwer. Aber klar, um Dinge zu optimieren, zu verstehen, zu analysieren, bin ich dabei. Trotzdem spannend, dass der dann schon auf Platz 3 ist.
Und also man muss dazu sagen, es steht in dem Report nicht drin, ob jetzt die Frage bezogen war auf gehaltsrelevante KPIs oder ob es damit darum geht, bestimmte KPIs immer zu maximieren. Das steht da einfach nicht da, sondern also ich habe es so interpretiert, so welche KPIs messt ihr bei euch? Mal ganz unabhängig davon, was dann damit geschieht. Und dann finde ich es auch, wie du ja selber jetzt gesagt hast, eingeräumt hast, mal die Anzahl der Demos oder Aktivitäten mal grundsätzlich zu messen, um damit dann Analysen zu machen und so weiter, kann durchaus sehr hilfreich sein und sinnvoll sein. Was ich interessant fand, es gab auch so ein Auswahlfeld, so Zeit für Vorbereitung als KPI. Finde ich spannend, Zeit für Vorbereitung auch zeitlich mal zu erfassen. Ich glaube, dass Vorbereitung meiner Erfahrung nach in vielen Fällen deutlich zu kurz kommt. Gerade bei Enterprise-Deals, wo man sich die Zeit nehmen muss, meines Erachtens, um wirklich einen exzellenten Job zu machen, kommt das sehr oft zu kurz, weil wir so eingebunden sind in viele verschiedene Aktivitäten. Und ein anderer Punkt, wo ich eher sage, so, hä, ja, man kann es messen, aber weiß ich nicht, Stage Movement. Also praktisch, wie Deals bewegen sich von einer Stage in die nächste. Auch hier gerade im Enterprise-Bereich, sind die Sales Stages, halte ich das für manchmal sehr irreführend, die Realität ist. Die Konsensbildung bei komplexen Einkaufsgremien ist nicht trivial und du kannst bei einer Person sagen, hey, die hat schon sehr hohes Vertrauen, die will unsere Lösung kaufen, wohingegen jemand anders in einer anderen Fachabteilung, in der IT, im Einkauf oder sonst wo noch komplett auf neutralem Boden ist und vielleicht noch nicht mal die Dringlichkeit sieht, überhaupt irgendwas zu machen. Also Stages können sehr irreführend sein. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Mit Blick auf die Zeit, vielleicht müssen wir 1-2 Sachen nochmal weglassen, sonst wird es hier echt eine super lange Folge. Demos. Anzahl der Demos pro Woche. 4 im Schnitt bei den einzelnen Mitarbeitern, 5 im Schnitt bei den Führungskräften. Da habe ich auch mir kurz an den Kopf gefasst und gedacht, Jesus Christ, Führungskräfte machen mehr Demos als einzelne Mitarbeiter. Was ist eigentlich da falsch gelaufen?
Ja, steht da wieder dabei. Da haben wir letztes Jahr auch drüber geredet, welche Art von Demos das sind. Steht da dabei oder sind einfach nur Demos? Ne? Weil
steht einfach nur Demos.
Dass du mal schnell so eine Intro-Demo machst, weil du gerade irgendwen getroffen hast oder was auch immer, das kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite, ja, verstehe ich schon, was du sagst. In meinen Augen hätte eine Führungskraft auch andere Sachen zu tun, als jetzt Demos zu machen.
Anzahl der Demos bis zum Abschluss im Mittelwert hier eine 3. 3 Stunden Vorbereitung pro Demo im Mittel. 5,9 Stakeholder pro Deal sind involviert. Das ist ein Wachstum von knapp 20% im Vergleich zum vergangenen Jahr.
Was die Stakeholder betrifft.
Ja, Anzahl der Stakeholder, ja. Genau. Ja, sorry, ich gehe jetzt gerade ein bisschen schneller bei dem einen oder anderen drüber. Was ganz interessant ist, sie haben auch so Kreuzreferenzen zwischen den Fragen hergestellt und sie haben erkannt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen je höher die Anzahl der Stakeholder, die von dem Antwortenden angegeben wurde, desto mehr wurde Discovery als wichtige Aktivität markiert. Intuitiv ergibt Sinn, ne? Aber hier haben wir es auch nochmal faktenbasiert. 50% aller Demos sind generisch und davon 30% unqualifiziert. Das finde ich auch krass. Also 50% der Demos generisch, das ist krass. 30% der Demos unqualifiziert, auch das ist krass.
Also 30% von den 50%?
Nee, oder von Gesamt.
Ja, ja. In Summe. Ja, schwierig, schwierig.
Also die generischen werden ja die unqualifizierten mit beinhalten. Also ich habe ja so.
gehen wir mal stark davon aus. Ich meine, auch hier ist jetzt wahrscheinlich Haarspalterei, aber ich sag mal, mein Klickpfad kann ja vielleicht auch wirklich generisch sein, kann ja auch den Talktrack customizen und dann ist das auf einmal eine ganz andere Demo, je nachdem, was ich da erzähle. Aber erstens mal unqualifiziert irgendwo reinzugehen, mir fällt kein guter Grund ein, warum man das tun sollte. Außer du bist ultimativ darauf angewiesen, quasi Kunden über deine Vision zu gewinnen, weil du so innovativ und Early Stage oder was auch immer bist, keine Ahnung. Aber wenn du also in einer gesettelten Software-Kategorie bist, also nicht zu qualifizieren, da frage ich mich wirklich, was schiefläuft bei den Leuten. Und Vanilla-Demo zu machen, da gehe ich lieber Vanilla-Eis essen und kaufe mir noch eine Sonnencreme.
Ganz spannender Punkt. Und da war ich auch etwas verwirrt, muss ich sagen. Und zwar das Tracken von No-Decision. Jetzt sag mal aus deiner Erfahrung, No-Decision-Tracking. Also ist das passiert? Wie gut lief das?
Gar nicht. Ja, die Leute wollen immer dann Grund drinstehen haben, ne?
Also wie habe ich das überhaupt mal interpretiert? No Decision. Also was heißt No Decision? No Decision heißt, wir sind auf einem Deal und wir setzen den auf Closed Lost. Und der Grund für Closed Lost ist, dass der Kunde keine Kaufentscheidung getroffen hat. Also weder für uns noch für den Wettbewerber.
Ja, das ist verweilen im Status Quo.
Genau, verweilen im Status Quo. So, und laut dem Survey tracken 67% der Antwortenden No Decision Rates.
Was ich gut finde.
Ich finde das auch sehr gut und ich habe auch gleichzeitig Zweifel daran. Allein wenn ich schon mal daran denke, und ich meine, das ist jetzt total autobiografisch geprägt, ne? Aber also die 6 SaaS-Companies, in denen ich arbeiten durfte, also frag mich mal, wie gut wir dort die Winrate getrackt haben.
Ich würde behaupten, herausragend.
Ja, es war einfach Nonsens, ja. Also selbst das Winrate-Tracking hat selten gut funktioniert. Und dann halte ich es für äußerst fragwürdig, dass das No-Decision-Rate-Tracking jetzt hier so gut funktionieren soll. Also ich habe das tatsächlich, war ich hoch verwirrt, als ich das gesehen habe. Und ich glaube, dass hier vielleicht die Frage unklar war oder die Leute eine deutlich positivere Wahrnehmung als in der Realität haben. Oder ich habe bei SaaS-Companies gearbeitet, die es einfach richtig überhaupt nicht drauf hatten, das zu tracken. Weil No-Decision ist halt meines Erachtens, meiner Erfahrung, eins der schwierigsten Dinge überhaupt herauszufinden. Weil die Realität ist ganz oft, man wird dann irgendwie, die Antwortzeiten vom Kunden werden immer langfristiger, die Meetings verschieben sich weiter raus, der Deal slippt, man wird geghostet und so weiter. Also das ist ja gar nicht so an einem granularen Punkt mal festzumachen, dass der Kunde gesagt hat, okay, also wir haben eigentlich entschieden, hier nichts zu machen. Weil die klare Aussage habe ich in meiner Erfahrung selten bekommen, so klar von einem Kunden.
Ja, du musst es halt nachfragen, genau. Ich meine, am Ende im CRM ist es halt einfach zu tracken, weil da klickst du auf Closed Lost, dann geht ein Pop-up auf und fragt dich, was ist der Grund? Und da muss halt ein Eintrag in dem Dropdown sein, no decision, ja, so. Und ja, um das rauszufinden, klar, muss ich mit meinem Kunden kommunizieren, aber um rauszufinden, dass der Kunde sich für den anderen Anbieter entschieden hat, weil der günstiger war, muss ich ja vielleicht auch kommunizieren.
Und hier jetzt vielleicht der letzte Punkt zu dem Aspekt, der, wir hatten ja mal so, wir zitieren das auch ab und zu, ne, so irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Forrester oder ein Gartner Report ist oder sowas, die haben ja mal, ich weiß nicht, ob es über eine Erfragung oder eine Messung war, dass 60% der Deals im Mittel in No-Decision enden. Wenn du dir jetzt anschaust, wie das bei den Unternehmen ist, die No-Decision tracken, ist hier tatsächlich der größte Wert bei 20-30% No-Decision-Rate, was also eine deutliche Unterschätzung gegenüber dem Wert, den Forrester mal erfasst hat, wäre, und zwar weniger als die Hälfte. Ich tue mich schwer da jetzt ganz, ich finde die Daten nicht besonders glaubwürdig, so muss ich sagen. Sales-Cycle-Länge korreliert mit Anzahl der unqualifizierten Demos, Anzahl der Stakeholder, Größe des Kunden, Größe des Deals. Also je mehr unqualifizierte Demos, je größer die Anzahl der Stakeholder, je größer der Kunde, je größer der Deal, desto länger der Sales Cycle. Sicherlich keine große Überraschung. Ein möglicher Faktor, der zu längeren Verkaufszyklen beiträgt, könnte die Tiefe und Qualität des Discovery-Prozesses sein. Dies deckt sich mit der Feststellung, dass mehr Einzelmitarbeiter der Discovery Priorität einräumen. Das ist ein Zitat aus dem Report. Ich habe mich jetzt gefragt, okay, ist das jetzt ein Pro- oder ein Kontra-Argument?
Ja, wie würdest du es interpretieren?
Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, wenn ich am Anfang mir die Zeit nehme und tief Discovery mache, dann komme ich hinten raus schneller zu einer Entscheidung, yes or no. Das ist meine Erfahrung.
Ja, und da würde ich zustimmen. Ne? Die Frage ist halt auch hier wieder, wie machen die Leute eigentlich Discovery?
Demo Automation war ein neues Kapitel. Klar, Consensus ist eine Demo Automation Softwarefirma. Ist klar, dass sie auch das Thema irgendwie jetzt versuchen, noch weiter in den Vordergrund zu rücken. Eine spannende Statistik, die ich da gut fand, war knapp 60% machen schon irgendeine Form von Demo Automation. Wobei jetzt auch nicht perfekt definiert ist, was ist mit Demo Automation gemeint. In meinem naiven Kopf ist Demo Automation vielleicht auch schon, ich habe auf meiner Webseite so 2-3 Fragen und bekomme dann dementsprechend, was ich ausgewählt habe, das entsprechende Video ausgespielt. Das wäre für mich auch schon eine Form von Demo Automation, auch wenn das sicherlich noch viel breiter und tiefer ginge. Genau. Aber viele nutzen anscheinend dieses Konzept schon für sich, aber auch noch Luft nach oben. Ne? Wenn wir oben gesehen haben, die Anzahl der Intro-Demos wird immer noch als zu viel angesehen. Das heißt, mit Demo Automation könnte man sicherlich das noch weiter auffangen. Dann kommen wir zum letzten Punkt, Discovery. Auch das ist eine neue Kategorie. Wir beide freuen uns natürlich, dass das Thema Discovery, also gefühlt, klar, ist maximal subjektiv geprägt, Discovery jetzt hier, dass das jetzt hier auftaucht, freue ich mich natürlich sehr drüber. Dort wurde gefragt, so wie gut läuft denn bei euch schon Discovery? Hier habe ich mich schon auch alleine mit der Fragestellung so ein bisschen schwer getan, weil es gab im Prinzip so eine Skala, auf der du auswählen kannst, irgendwie von Minimal über Moderate zu Comprehensive. Und ich habe mich jetzt gefragt, was ist das für eine bescheuerte Skala? Also was heißt denn bitte moderat oder umfassend? Also Comprehensive habe ich jetzt mal als umfassend übersetzt. Ist jetzt umfassend das Ideal oder soll umfassend bedeuten, ich habe schon zu viel gemacht? Keine Ahnung. Comprehensive würde ich eher als ein positives Wort interpretieren. Und deswegen, ja, können wir mal damit arbeiten. Und 449 der 1000 Respondents sagen moderat oder weniger. Das sind also, die Frage haben nicht alle beantwortet. Also 60% der Antwortenden sagen moderat oder weniger. 274, das sind 37% der Menschen, die die Frage beantwortet haben, sagen mehr als moderat. Also man kann sagen, der allgemeine Konsens ist, es ist immer noch zu wenig. Nur 5% sagen, bei uns findet umfassende Discovery statt. Könnte ich jetzt das mir noch einfacher machen, sagen 95% der Antwortenden sagen, wir machen nicht genug Disco.
Also klingt für mich jetzt nicht absurd, dass das so ist. Ja. Also entweder nicht genug oder einfach nicht gut genug.
Ja, genau.
So, das wäre unsere Erfahrung.
So sieht's aus. Dann schreiben sie auch noch, wenn du mehr, also es ist ganz spannend, wir haben ja vorhin über die Allokation von Aktivitäten gesprochen, was ideal ist und was wünschenswert wäre. Und was sich zeigt, ist, wenn die Antwortenden also more comprehensive discovery machen, also auf der Skala weiter im Positiven geantwortet haben, dann ist die Allokation der Zeit näher am Ideal, die tatsächliche Allokation. Sehr spannender Zusammenhang, wie ich finde. Und ergibt natürlich auch vollkommen Sinn, wenn du gute Discovery machst und mehr über den Kunden verstehst, bist du natürlich auch in der Lage, dann im Nachgang die Dinge zu tun, die nach deinem Verständnis jetzt ideal wäre, um vorwärts zu kommen. Ja. Also ganz logischer Zusammenhang. Und der zweite Punkt ist, und hier nehme ich jetzt doch noch einmal zuletzt Referenz auf das Burnout-Kapitel. Sie haben nämlich auch herausgefunden, dass je mehr Discovery durchgeführt wird, desto weniger Stress- und Burnout-Symptome haben die Mitarbeiter.
Krass. Ja, also je besser du was verstehst, je besser du dich vorbereiten kannst, je besser du dann in die Umsetzung und den Pitch gehen kannst, desto entspannter wirst du.
So scheint es. So sagen es die Daten an der Stelle. Genau, und letzter Zusammenhang fand ich auch interessant. Je mehr die Unternehmen oder die Befragten sagen, dass Demo Automation zum Einsatz kommt, desto besser ist die Discovery-Qualität. Mhm. Wir haben jetzt nicht weiter hingeschrieben, warum. Also auch das ist offen zur Interpretation. Meine Interpretation wäre, wenn du Demo Automation nutzt, kannst du die Zeit, die du mit dem Kunden verbringst, sinnstiftender verbringen und dann machst du vielleicht mehr Discovery als die nächste Intro-Demo. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation der Daten.
Ja, und vielleicht hast du den Kunden auf eine gewisse Art und Weise auch schon educated und kannst dann an einer anderen Stelle einsteigen in die Diskussion.
So, dann sind wir nach einer Stunde und ein paar Zerquetschten an der Ziellinie angekommen.
Ja, es wird jetzt auch Zeit, weil es war irgendwie ein bisschen viel, ein bisschen anstrengend heute mit dir. Und für alle, die bis jetzt zugehört haben, können wir auf YouTube gehen, weil Tim hat heute ein besonders hübsches Outfit an. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, es würde uns sehr freuen und auch sehr helfen, weil dann würden noch mehr Leute von unserem Podcast was mitbekommen, wenn ihr in dem Podcast-Player eurer Wahl einfach uns mal eine gute idealerweise 5-Sterne-Bewertung gebt. Darüber würden wir uns sehr freuen und sagen jetzt schon vielen, vielen Dank dafür.
So schaut's aus. 122 Seiten auf knapp einer Stunde mal komprimiert. Zumindest das, was uns aufgefallen ist, was wir interessant fanden. Es ist eine Menge. Aber hey, einmal im Jahr, es hat Tradition, auch nächstes Jahr werden wir uns das Ding wieder anschauen und ich freue mich da schon drauf.
Ja, ich werde dann nächstes Jahr auch diese Kausalitäts- und Gedönsfragen beantworten können, weil das suche ich mir dann vorher nochmal raus.
Ja, genau, genau. Genau, also dann, das war für dich Pre-Sales Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.